Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt der Heiligen Schrift für diesen Sonntag steht in 1. Samuel 24. Ein langer Abschnitt, den Sie aber gerne auch mitlesen können auf der Folie. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhirden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König! Saul sah sich um. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, du aber jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren, wie man sagt nach dem alten Sprichwort: Von Bösen kommt Böses. Aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen. Ich aber habe dir Böses erwiesen. Und hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Und Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. eine gute Gelegenheit zum Töten verstreicht. Aber es geht ja hier nicht um einen Jäger, der auf der Jagd nach Wildschweinen ist und sich im entscheidenden Moment nicht traut, abzudrücken. Es geht um Menschen. Und es geht um eine Gelegenheit, in der Gott die entscheidende Rolle spielt. Denn es ist kein Zufall, wie David und Saul aufeinandertreffen. Es ist Saul, der seinen Rivalen David zu töten versucht. Mit einer 3000 Mann starken Elitetruppe jagt er unermüdlich seinem vermeintlichen Feind nach, um ihn zur Strecke zu bringen. Saul befürchtet, sein Königtum zu verlieren. Und wie war das damals? Gegen Gottes Widerstand hatte damals das Volk einen König eingefordert. Und dann hatte Samuel diesen Saul zum König gesalbt. Und dem Saul ist aber jetzt klar, David gelingt alles und er wird einmal König werden. Und seine eigene Herrschaft, Sauls Herrschaft, aber auch die Herrschaft seiner Familie ist stark gefährdet. Saul hat aus eigener Schuld heraus Gottes Rückendeckung für seine Herrschaft verloren. Aber dass das jetzt ein anderer werden soll, ausgerechnet David, das kann er doch nicht zulassen. Und deswegen ist er unermüdlich unterwegs. Kaum hat er die äußeren Feinde wie die Philister abgewehrt, jagt er seinem größten inneren Feind nach. Jedenfalls glaubt er, David sei sein Feind. Diese Rivalität hat sich David nicht ausgesucht. Auch er ist unterwegs. Aber als Gejagter. David und seine Männer sind auf der Flucht. Und auch David ist Gottes Gesalbter. Nach Sauls Ungehorsam gegenüber Gott hatte der Prophet Samuel die Söhne Isais gesichtet und schließlich den Hirten David zum König gesalbt. Aber zwei Könige? Ist das nicht einer zu viel? David ist schon gesalbt, aber sein Königsamt übt er noch nicht aus. Von seiner Seite aus macht er keine Anstalten, Saul vom Thron zu stürzen. Aber es reicht auch nicht, einfach abzuwarten. Nein, er muss sich mit seinen Freunden sichere Orte suchen. Und zwar vor König Saul sichere Orte. Denn er weiß, sobald Saul mich findet, ist das das Ende meines Lebens. Und dann kommt diese wunderliche Situation, die manche schlicht Zufall nennen würden. Aber bei Gott, dem Herrn, gibt es keine Zufälle. David hat sich zum Übernachten in eine Höhle zurückgezogen, tief hinein zurückgezogen. Hier ist er sicher. Und nach einer Weile merkt er, er bleibt nicht allein. Am Anfang der Höhle hat er Stimmen gehört, es ist laut geworden. Da hat sich dann Saul mit seinen Männern niedergelassen. Und natürlich, man kann es sich lebhaft vorstellen, sind jetzt David und seine Männer in der Höhle hinten ruhig. Nach menschlichem Ermessen müsste man sogar sagen, David sitzt in der Falle. Bekäme jetzt vorn der König Saul mit, dass sein Rivale hinten in der Höhle sitzt, er bräuchte ihm nur den Weg abzusperren und mit seinen 3000 Elitemännern Davids Leben und das Leben seiner Getreuen beenden. Aber alle legen sich ruhig schlafen, jedenfalls Sauls Männer. Sie ahnen eben nicht, wer sich da hinten in der Höhle verbirgt. Und David und seine Männer bekommen mit, was sich am Eingang der Höhle tut. Offenbar geraten sie auch schon vorher in Streit, aber so leise, dass es eben keiner mitbekommt, dass sie sich nicht verraten. Davids Männer sagen zu ihrem Chef, David, das ist deine Chance. Da vorne in der Höhle ist Saul und schläft. Du hast dir doch diese elende Rivalität nicht ausgesucht. Du kannst doch nichts dafür, dass dieser Mann dir nach dem Leben trachtet. Aber eines kannst du jetzt. Du kannst die Verfolgungsjagd beenden, indem du den Verfolger tötest. Das ist deine große Gelegenheit. Ist es nicht sogar Gott, der dir diese Gelegenheit zum Töten gegeben hat? Und Davids Freunde wissen, David ist jemand, der in Gefahren nicht verzagt davonläuft. Der stellt sich mutig den Gefahren. Schon als Hirte hat er wilde Tiere abgewehrt. Und ohne große Vorbereitung hat er Goliath, den gewaltigen Vorposten der Philister, getötet und damit die Philister in die Flucht geschlagen. Und in der Tat, David ist jemand, der sein ganzes Leben lang gekämpft hat. Und er hat, wenn man auf seine Lebensgeschichte, auf die weitere schaut, so viel Blut vergossen, dass nicht er, sondern sein Sohn Salomo den Tempel für Gott gebaut hat. So werden seine Freunde gesagt haben: David, warum zögerst du? Warum nutzt du diese denkbar günstige Gelegenheit zum Töten nicht, und zwar um weiteres Blutvergießen zu verhindern? David aber hat einen Grund, einen sehr wichtigen sogar. Niemand, auch er nicht, ist befugt, seine Hand an den Gesalbten Gottes zu legen. Gott hat diesen ersten König Israels, diesen Saul, erwählt und er hat ihn zum König salben lassen. Und wie sollte er, David, dieses Handeln Gottes angreifen? Ist er denn größer als Gottes Wille? Darf er seine Hand erheben gegen den Gesalbten des Herrn? Würde er damit nicht auch seine Hand gegen Gott erheben? Wir erleben hier einen David, der aus Gottes Furcht heraus gegen taktische und auch strategische Klugheit entscheidet. Denn David sagt ganz offen: Saul hat sich gegen Gottes Gebot gewandt. Gott wird diesen König Saul, seinen Gesalbten, einmal zur Rechenschaft ziehen. Aber Gott wird das tun, nicht David. Und das versucht David seinen Freunden zu erklären. Es gibt eine Gerechtigkeit, die wir selber nicht herstellen können, weil wir selber das Recht nicht dazu haben. Und es gibt eine höhere Instanz, die einmal Rechenschaft fordern wird über unser Leben, und das ist der lebendige Gott. David stellt ihm, diesem lebendigen Gott und Herrn, alles anheim, was er nicht selbst über einen Racheplan, und sei er noch so verlockend, in eigener Regie in die Hand nehmen will. Aber eines tut er doch. Er beschafft sich ein Beweisstück dafür, dass er da war. David schneidet einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Und dieses fehlende Stück Stoff wird Zeuge dafür sein, wie die Machtverhältnisse in dieser Nacht wirklich waren. Dieses besondere Stück Stoff hält David dann seinem König Saul entgegen, als dieser schon im Aufbruch begriffen ist und ziemlich verwundert zurückblickt. David hält das Stück Stoff aus Sauls Mantel hoch und sagt: Ich hätte dich töten können, aber ich habe es nicht getan. Und in Saul kommt ein wacher Moment, in dem sonst von Argwohn und Rivalität durchtriebenen Herzen durch. Er erkennt, dieser David ist reiner, er ist besser als ich. Er hat mich verschont, obwohl er mich hätte töten können. Diese Einsicht verbietet es ihm übrigens auch, jetzt die Situation zu seinen Gunsten zu nutzen. Er ist entlarvt mit seinem bösen Herzen und seinen finsteren Absichten, David umzubringen. David kennt Saul gut genug und weiß, diese Einsicht wird nicht von Dauer sein. Deswegen verbrüdert er sich nicht mit Saul, sondern jeder geht seine Wege. Und David wird wohl geahnt haben, dass er zu Lebzeiten Sauls kein ruhiges Leben wird führen können. Aber schon in diesem Moment wird deutlich, David hat richtig gehandelt. Er hat Sauls Leben verschont. Und die ganze Bosheit und den Verfolgungsdruck stellt er Gott anheim, der gerecht richten und König Saul dafür zur Verantwortung ziehen wird. Gott ist derjenige, der diese Grenzen gezogen hat. Immer wieder stellt er uns Menschen auf die Probe, wie er Abraham bei der Bindung Isaaks auf die Probe gestellt hat. Aufgrund von Gottes Eingreifen verschont Abraham seinen Sohn Isaak. David verschont König Saul um Gottes Willen. Und um Jesu Willen werden wir vor Gottes Gericht und seiner Strafe verschont. Ja, auf Golgatha hat der Vater im Himmel seinen einzigen Sohn nicht verschont. Er hat ihn zum Sühnopfer für uns dahingegeben, damit wir leben können. Die Strafe für unsere Sünden liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott hat zur richtigen Zeit die Gelegenheit geschaffen, um uns durch Jesus Heil und Rettung zu bringen. Paulus sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Bei Abraham und Isaak und David und Saul ist im letzten Moment kein Blut geflossen. Abraham und David wurden auf je ihre Weise von Gott erprobt und sie haben ihre Prüfung bestanden. Doch diese Begebenheiten weisen auf den, der Jesus Christus heißt. Zur Sühne für unsere Sünden ist er gekommen. Gott hat sich selbst zu uns aufgemacht. Jesu Tod war nur oberflächlich betrachtet ein Rachefeldzug seiner Gegner oder ein Justizirrtum des Pilatus. Um für uns zu sterben, um Sühne zu leisten für unsere Sünden, ja, für die Sünden der ganzen Welt. Dazu ist Jesus gekommen. Und mit diesem Ziel hat sich der Immanuel, der Gott mit uns, auf diese Erde aufgemacht. Jesus starb für uns, damit wir leben können. Ja, ewiges Leben in der Heimat im Himmel haben dürfen. Wer auf Jesus, wer auf sein Blut und sein Opfer am Kreuz vertraut, hat Leben die Fülle in Ewigkeit. Da geht es also nicht um Rache oder Prüfung, sondern um Liebe. Es geht auch nicht darum, dass Gott etwas zeigt, etwas illustriert oder demonstriert. Der leidende und sterbende Jesus ist kein Beispiel für einen guten Tod. Am Kreuz Jesu Christi wird Gottes Liebe konkret. Da gewinnt sie Gestalt. In 1. Johannes 4 lesen wir, Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Sühne für unsere Sünden. Gott wählt diesen Weg zur Vergebung. Und darauf liegt ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das wir zu respektieren haben. Diesen Weg der Liebe über das Kreuz hat Gott selbst gewählt. Kein Mensch hat sich diesen Weg ausgedacht. Und auf diesen gekreuzigten Jesus Christus im Leben und im Sterben zu vertrauen, ihn anzubeten für seine Liebe und Barmherzigkeit, die er uns unverdient geschenkt hat. Das ist die richtige Antwort von unserer Seite auf Gottes Heil in Jesus Christus. Und sollten wir uns gern einmal rächen wollen für das, was andere uns angetan haben, oder wann immer uns auch unsere eigenen Sünden quälen, dann lasst sie uns bei Jesus Christus ablegen, an seinem Kreuz. Denn für die Sünden der Vergebung bedürftiger Sünder ist der Heiland gestorben. Und auf dieses Kreuz lasst uns schauen, wann immer uns diese Vergebung aus dem Blick gerät oder die Heilsgewissheit schwindet. Schließen möchte ich mit einem Wort Sören Kierkegaards, das unter der Überschrift Vergebung steht und Gottes Gnade zeigt. Es lautet: Ein Mensch ruht dann in der Vergebung der Sünde, wenn der Gedanke an Gott ihn nicht an die Sünde erinnert, sondern daran, dass sie vergeben ist. sodass das Vergangene keine Erinnerung daran ist, wie viel er verbrochen hat, sondern daran, wie viel ihm vergeben worden ist.